Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Desired Podcast. Ich bin Nina und ich habe heute Sophia Zaccherido zu Gast, die viele auch unter ihrem Instagram-Namen Matsuyama by Sophia kennen dürften. Dort hat sie über 500.000 Follower. Sie ist aber mehr als in Anführungszeichen nur eine Influencerin. Sophia war vorher auch schon professionelles Model und inzwischen ist sie ausgebildete Yoga-Trainerin auch noch und hat ihr zweites Kochbuch jetzt rausgebracht unter dem Titel Simply Sophia. Neben rein veganen Rezepten geht es darin auch um Themen wie Achtsamkeit und ein positives Mindset. Daher möchte ich von ihr jetzt vor allem wissen, ja, wie sie es durch diese aktuell doch sehr herausfordernde Corona-Zeit schafft, da positiv zu bleiben, und hoffe, dass sie da ein paar hilfreiche Tipps für uns alle auf Lager hat. Hallo Sophia und schön, dich im Desired Podcast begrüßen zu können.
Hallo, freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Dankeschön.
Ja, wir werden heute zum einen über dein neues Kochbuch Simply Sophia sprechen. Ich habe das auch hier liegen und habe mich da auch schon eifrig durchgewühlt. Was ich interessant fand, du hast deine Einleitung auch geschrieben, dass die meisten Rezepte sind tatsächlich auch jetzt im Lockdown bei dir zu Hause in der eigenen Küche entstanden. Du hast also den Lockdown jetzt auch einfach bei dir zu Hause in Hamburg verbracht?
Genau, ich war tatsächlich zum ersten Mal seit vielen Jahren, weil ich sonst beruflich super viel unterwegs war, über den Lockdown, wie ja die meisten von uns, dann mal das ganze Jahr wirklich daheim und hatte das zweite Kochbuch geplant. Also hat es sich, hat mir ganz gut in die Karten gespielt sozusagen. Und ich habe die Zeit dann einfach dafür genutzt, ganz viele Leckereien zu kreieren. Natürlich erstmal für mich und dann natürlich die allerbesten zusammenzustellen und das Buch fertigzustellen.
Okay, also wenn das Kochbuch vorher schon geplant war, glaubst du, das hätte dann anders ausgesehen, wenn Corona nicht gekommen wäre?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, weil mein zweites auch bei Reisen entstanden ist. Und da habe ich natürlich immer wieder einfach primär, wenn ich zu Hause war, weil ich da alle Utensilien hatte, gekocht. Aber natürlich halt eben auch viele Inspirationen von den Reisen bekommen, von Leuten, die ich kennengelernt habe oder von Gerichten von verschiedenen Ländern. Und das ist jetzt quasi weggefallen. Nichtsdestotrotz hat man ja gewisse Inspirationen und ich hatte auch einfach die Motivation, mich immer wieder da neu zu erfinden und jeden Tag da einfach was anderes auszuprobieren und jetzt nicht bei einer Küche zu bleiben. Von demnach weiß ich nicht so genau. Ich habe schon viel gemacht, was mir in den Sinn gekommen ist und worauf ich Lust hatte und was ich gerne halt eben vor allem vegan interpretieren wollte. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich ähnlich ausgegangen, wenn ich dann eben unterwegs gewesen wäre. Man weiß es aber nicht.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr viel Arbeit ist, so ein Kochbuch zusammenzustellen. Aber es macht ja bestimmt auch Spaß, diese ganzen Rezepte einfach mal erstmal zu testen an Freunden oder am Partner. Gibt es da dann aber auch Gerichte oder irgendwie Ideen, die du hattest, die dann totale Fails waren, die nicht im Kochbuch gelandet sind?
Wie du schon sagst, ist das, glaube ich, immer Trial and Error. Also ich weiß nicht, ich hatte einmal zum Beispiel eine Pfannkuchen-Variation probiert, wo die Pfannkuchen super hart und steif geworden sind. Ich habe auch sicherlich mal was zu lange im Ofen gelassen oder so. Mir fällt jetzt gerade aus dem FF nichts ein, aber wie das halt immer in der Küche so ist, manche Dinge funktionieren sofort. Manche Dinge gerade beim Backen, muss ich sagen, also Sachen, die dann irgendwie schön aufgehen sollen und eine gewisse Textur haben sollen, die klappen halt manchmal sofort und das ist dann so ein One-Hit-Wonder sozusagen. Du denkst, okay, perfekt, easy. Und bei anderen musst du halt einfach öfters ran und ausprobieren. Aber das finde ich halt auch immer irgendwie spannend und bereitet mir nichtsdestotrotz Freude. Es schmeckt ja meistens trotzdem ganz gut. Also es ist eigentlich noch nie passiert, dass es nicht essbar war oder so. Es hatte dann nur vielleicht noch nicht so die perfekte Konsistenz, sagen wir so.
Okay. Du ernährst dich ja auch schon seit deiner Kindheit vegetarisch, aber also dein erstes Kochbuch war ja vegetarisch, also hatte auch ein paar Käserezepte, aber das jetzt ist ja komplett vegan. Gab es da so einen richtigen Schlüsselmoment für dich, jetzt ganz auf pflanzliche Ernährung umzusteigen?
Genau, ehrlich gesagt gab es nie so den einen Moment, vor allem auch nicht das Bewusstsein, dass ich jetzt ganz strikt vegan sein muss. Ich finde, das ist auch immer wichtig für Leute da draußen, die vielleicht auch noch überhaupt nichts mit pflanzlicher Ernährung zu tun haben, mal zu hören, dass ich glaube, dass einfach die Balance in allem das Wichtige ist. Wenn man auch nur ab und zu und sei es einmal die Woche versucht, ein pflanzliches Gericht zu essen, ganz bewusst mal oder dann mal einen Tag auszuprobieren oder mal eine Woche zu machen. Ich glaube, das ist irgendwie schon super hilfreich und super interessant, da mal über seine Komfortzone hinauszusteigen. Und bei mir war das ehrlich gesagt auch ein stetiger Prozess, der gar nicht bewusst war, sondern der sich einfach gut angefühlt hat. Und das war einfach auch die Neugierde, was anderes auszuprobieren und dann natürlich immer so ein bisschen in Einklang mit meinem Körper, hat sich halt eben super gut angefühlt. Ethisch kann ich das natürlich einfach oder moralisch besser vertreten, aber vor allem halt, wie gesagt, auch einfach körperlich das Gefühl gehabt, dass mir das gut tut und das vor allem super lecker ist. Und ja, um auf den ersten Punkt, die Neugierde, da zurückzukommen, es war halt auch einfach spannend, viele neue Dinge auszuprobieren, neue Lebensmittel kennenzulernen, neue Dinge zu kombinieren und vor allem auch zu merken, dass man eigentlich alles, was wir so gewohnt sind, in Anführungsstrichen zu essen, als klassische Mahlzeit sozusagen immer auch vegan interpretiert werden kann. Gerade in dem letzten Jahr, würde ich sagen, oder anderthalb Jahren, sind so viele tolle neue Produkte auf den Markt gekommen. Du sagtest ja schon, mein erstes Buch war noch vegetarisch, weil ich halt ein Käseliebhaber bin. Also ich liebe Käse und das war immer mein einziger Grund, weil ich auch dachte, ha, das wird schwierig umzustellen. Und ich würde auch nicht sagen, ich würde es nie wieder essen, aber mittlerweile gibt es eben so viele tolle Produkte, die es einfach ganz einfach machen, die Produkte auszutauschen und ja, super geschmackvoll sind. Und dementsprechend klassische Gerichte wie Lasagne oder Gratin oder sonst welche leckeren Schlemmereien einfach vegan zu kreieren. Und ja, so ist das Ganze dann entstanden. Also gar nicht gewollt in Anführungsstrichen, sondern so ein bisschen go with the flow, hat sich so ergeben und fühlt sich gut an.
Ja, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, dass du da ja eher undogmatisch rangehst. Also es springt einen jetzt nicht so an, mega fett, dass man unbedingt vegan leben muss oder dass jetzt alles vegan ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch, weil ich ernähre mich selber zwar auch schon ganz lange vegan, aber war da vielleicht am Anfang auch eher so, dass ich da noch Leute irgendwie von überzeugen wollte, aber inzwischen bin ich da so ein bisschen entspannter und finde eigentlich auch den Weg besser, dass man Leute einfach den aufzeigt, wie es gehen kann und dass es lecker sein kann, aber dass man da sich jetzt nicht ständig irgendwie mit allen anlegen muss. Geht es dir da auch so oder diskutierst du auch noch häufig mit Leuten irgendwie über vegetarische oder vegane Ernährung?
Schön, dass du das ansprichst, weil eine Freundin von mir auch tatsächlich gerade seit ein paar Monaten vegan ist und in dieser Phase ist, wo sie halt wirklich die Überzeugung teilen möchte und da ne, natürlich so ein bisschen auf Unmut stößt, wenn Leute das gar nicht nachvollziehen oder vielleicht gerade Eltern, die noch ganz andere Essensweisen gewohnt sind, also komplett stur sind. Und mit der hatte ich halt genau dieses Gespräch vor ein paar Wochen erst, dass ich das zwar verstehe, weil man natürlich von seinen ja, Gedanken überzeugt ist und vielleicht ne, auch Recherche betrieben hat und körperlich, aber eben auch moralisch da dahinter stehen kann und möchte, dass Leute das nachvollziehen. Aber ich glaube, mehr als mit gutem Beispiel in jedem Aspekt im Leben, also in jedem Bereich in deinem Leben, kannst du nicht vorangehen. Also es ist immer, glaube ich, die effektivste Lösung, präsent zu sein, in deinen Überzeugungen zu stehen und das zu leben und ganz unaufdringlich einfach nur in Integration deiner Werte sozusagen dein Leben zu bestreiten. Und die Leute werden das ja sehen und merken. Und was du machen kannst, gerade jetzt mit der veganen Ernährung, ist halt einfach mal die Leute einladen zum Kochen oder ein Rezept teilen etc. oder mal einen Kuchen mitbringen, irgendwie so Kleinigkeiten, dass Leute dann merken, ach wow, wie, das ist jetzt vegan. Also so Reaktionen hatte ich schon so oft, gerade vielleicht auch eher von meiner Familie oder von Bekanntenkreisen, die da halt eben noch gar keine Berührung mit haben sozusagen. Und das war super schön und ja, irgendwie auch interessant zu sehen, wie dann durch dieses Probieren etwas geklickt hat, was sonst überhaupt niemals geklickt hätte, wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, aber das ist super lecker und das ist super gesund und ihr tut damit halt eben dem ganzen Planeten so viel besser. Ich glaube, das wäre da halt auf ganz vielen Ebenen erstmal nicht angekommen. Und ich glaube, so wie du das gerade beschreibst, umso unaufdringlicher man ist und umso mehr man das für sich macht und einfach nur teilt, wenn Leute halt eben daran teilhaben möchten oder halt eben sowas wie Rezepte oder eben leckere Leckereien ja sozusagen anbietet. Ich glaube, damit kriegt man dann die Leute am ehesten. Und es muss ja auch nicht jeder vegan sein. Ich würde mir das zwar wünschen, dass dieses Bewusstsein bei jedem da ist, aber es ist ja auch in Ordnung, wenn Leute einfach nur einen bewussten Konsum haben und einfach im Klaren darüber sind, was ich konsumiere, hat immer einen riesigen Kreislauf. Da ist immer ein ganz großes, ja, entweder Leid mit behaftet, für Tiere oder auch für Menschen, aber auch für unseren Planeten. Woher kommen Dinge? Wie werden die angebaut? Was wird da benutzt, um die anzubauen, etc.? Das geht auf so viele Ebenen, dass ich glaube, wenn man sich einfach ein bisschen bewusster ist, was konsumiere ich da eigentlich für alles um mich herum, Tiere, Menschen, Planeten, aber vor allem auch für meinen Körper, weil naja, Essen kann halt eben Medizin sein, kann genauso aber auch einfach nur Gift für dich sein. Und wir sind so daran gewöhnt mit dem ganzen, ja, bearbeiteten Processed Foods, die wir halt so in unserem täglichen Leben, in jedem Supermarkt um die Ohren geschlagen bekommen, dass man das, glaube ich, oft aus dem ja, Blick verliert und sich darin verliert. Deswegen, ich glaube, wenn diese ganze Vegan-Diskussion nur dazu führt, dass Leute auch einfach bewusst in ihrem Konsum sind und sei es Fleisch und sei es ja, Milchprodukte zu konsumieren, dann ist das ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, man sollte auch irgendwie so ehrlich sein und zugeben, dass ja vegane Ernährung nicht automatisch immer gesund sein muss. Also ich beobachte da auch gerade in letzter Zeit so eine Entwicklung, dass es ja auch wahnsinnig viele neue vegane Produkte in Supermärkten gibt. Aber also ein paar davon finde ich auch super und wirklich nützlich. Aber ich finde, es gibt auch wirklich ja auch sehr viel ungesundes veganes Fastfood. Ich meine, manches davon esse ich auch ab und zu mal. Aber vieles wird ja auch unter diesem gesunden Deckmantel vermarktet, obwohl es halt auch super viele, weiß nicht, so gehärtete Fette und unnötige Zusatzstoffe enthält. Da muss ich sagen, das fand ich bei deinem Buch irgendwie ganz cool, dass du jetzt nicht so sehr auf solche so Fleischersatzprodukte oder Eiersatzpulver oder sowas setzt, sondern die Sachen ja auch wirklich recht clean sind. Würdest du auch sagen, dass du solche Produkte da eher versuchst zu meiden, oder?
Auf jeden Fall, super schön, dass du das auch ansprichst. Da bin ich nämlich bei dir. Ich meine, vegan kann genauso Burger und Pizza und Pommes sein, die ja ab und zu mal super lecker sind, aber die halt erstmal nicht wirklich nahrhaft für uns sind und halt ja eher Krankheiten auslösen können, als jetzt irgendwie unseren Körper zu heilen und zu nähren. Von dem nach bin ich da total bei dir. Und gerade dieser ja, Deckmantel vegan, der Stempel, das wird ja mittlerweile auch auf alles draufgeschrieben, sozusagen bei Dingen, wo es ja offensichtlich sein sollte, wenn ich meine Erdbeeren hole, dass die vegan sind. Oh. So, ja. Also das ist auf jeden Fall auch ein riesen Marketing-Move, wie leider immer halt. In unserer Konsumgesellschaft geht es ja immer darum, das neue Trendprodukt zu kreieren und Leute da mit super überteuerten Produkten irgendwie zu catchen. Und super schön, dass dir das aufgefallen ist, aber genau das ist auch irgendwie meine Art des Essens, dass ich denke, wir können alles aus Pflanzen kriegen. Wir brauchen jetzt nicht diese ganzen Pulver, super sonst was Sachen drumherum zu kaufen, die teilweise halt eben auch, wie du schon sagst, super versetzt sind, einfach mit Chemikalien etc. und einfach wieder nicht natürlich sind und versuche da größtenteils drauf zu verzichten. Jetzt nicht 100%, auch da hole ich mir ab und zu meine veganen Chivapcities oder sowas, was ich gestern mal gegessen habe, aber genau, einfach da macht auch wieder die Balance, glaube ich, das Ganze. Wenn du einen bewussten Konsum hast, dann weißt du, dass du da ab und zu mal auch ja eben genau solche Produkte haben kannst, aber dann weißt du, dass nicht dieses vegane Gericht unbedingt gesund ist für dich, sondern ein veganes, gesundes, eine vegane, gesunde Art zu essen, sollte immer eine plant-based whole grain, also mit vielen, wie sagt man das, vollwertigen Artikeln, also Vollkornartikeln und halt eben ganz vielen Pflanzen, ganz vielen Gemüsen, ganz viel Saaten, Nüssen, Kern und auch Bohnen, Linsen etc., Hülsenfrüchten. Das muss alles in der veganen Ernährung integriert sein, Hand in Hand mit vielen frischen Kräutern, vielen Gewürzen, guten Ölen, also gepresste native Öle. Genau, deswegen, ich glaube, da muss man auch vegan ganz bewusst definieren. Und danke, dass du das angesprochen hast, weil da fällt halt leider vieles unter einen Deckmantel und das ist nicht unbedingt alles gesund, nicht alles Gold glänzt. Ja,
auf jeden Fall. Weil ich finde, es gibt auch so viele vegane Kochbücher, da guckt man dann in die Rezepte und dann besteht das, also der größte Teil des Rezepts halt aus Fertigprodukten, so, was für mich halt dann auch eigentlich nicht mehr wirklich kochen ist. Also das finde ich dann irgendwie schade, weil es ja der veganen Ernährung dann auch wieder so einen schlechten Ruf irgendwie gibt.
Mhm. Nee, da bin ich bei dir.
Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass dir die Umstellung auf vegane Ernährung also auf jeden Fall auch körperlich gut getan hat, aber auch sie dich auch mental verändert hat. Hast du das irgendwie an irgendeinem konkreten Beispiel gemerkt?
Also ich hatte tatsächlich damals komplett auf vegan umgeswitcht, einfach um es mal auszuprobieren. 6 Wochen lang, als ich in Guatemala eine Yoga-Ausbildung gemacht habe. Und da bist du natürlich eh in einem Nicht-Erste-Welt-Land, wirklich mitten in der Natur, komplett weg von Konsum. Dort gibt es gefühlt nichts, was Werbung schaltet. Also es gibt auch kaum irgendwie Konsumstellen, irgendwelche Shops oder sowas. Das heißt, das ganze Umfeld war halt schon sehr nährend. Und dort wurden wir quasi bekocht, haben da Essen bekommen. Und dort habe ich von Anfang an gesagt, ja, ich würde gerne vegan essen, weil ich das eh hauptsächlich bis auf meinen Käse halt eben eh schon gemacht habe. Und es ist mir extrem leicht gefallen. Also vor allem körperlich habe ich mich super, super agil gefühlt, super fit, habe richtig gut geschlafen. Also ich habe das auf so vielen Ebenen gemerkt. Meine Haut war sowas von klar. Und natürlich kommt das auch, weil du in einer stressfreieren Umgebung bist. Aber ich bin ja dann auch nach diesen 6 Wochen eben wieder nach Hause gekommen und habe einfach gemerkt, dass natürlich auch Hand in Hand mit der Yoga-Ausbildung, die dir ganz viel tollen Input gibt, ich einfach ein anderes Bewusstsein hatte, also natürlich auch durch die Ernährung, weil du dich eben mit anderen Themen auch teilweise beschäftigst und einfach das Wissen, dass in meiner Ernährung, die trotzdem super abwechslungsreich ist und super, super, super deliziös. Also ich bin wirklich eine große Naschkatze und Foodie schon immer gewesen. Ist jetzt gar nicht das, ja, also ist einfach ein großes Thema für mich. Die kann trotzdem eben genau diese Attribute haben, abwechslungsreich und deliziös, aber eben nahrhaft sein und vor allem kein Leid verursachen. Und ich glaube, so dieser Aspekt, dass du weißt, ich konsumiere bewusst und versuche wirklich so wenig Leid zu verursachen wie möglich, das lässt dich auch achtsamer auf so vielen anderen Gebieten irgendwie im Leben sein. Und jetzt sind es fast anderthalb Jahre, wo ich wirklich fast komplett vegan bin. Also wenn ich so manchmal eine Ausnahme mache für mein liebstes Franzbrötchen oder so, dann ist das auch in Ordnung, dann ist das auch meine ganz bewusste Handlung. Aber ich weiß, dass es einfach im Summa summarum so ist, dass ich dahinter stehen kann und dass ich es halt eben alles achtsam mache und nicht Dinge konsumiere, ohne überhaupt drüber nachzudenken, woher kommen die, was ist damit für eine Kette verbunden, welche Leute leiden oder welche Tiere leiden dafür. Und ich glaube, das wirkt schon generell immer auf ein größeres Bewusstsein aus, wenn man sich zu einer pflanzlichen Ernährung entscheidet, so rum. Ja. Auch wenn man sich vielleicht mit dem ganzen Thema Klima und Tierleid über Dokus, über Podcasts, auch mit Leuten in seinem Umfeld eben auseinandersetzt. Und ich habe ganz viele Freunde von mir, die schon immer gern dann mal gegessen haben, was ich Vegetarisches gekocht habe oder auch vegan, habe ich vorher auch öfters gekocht, die jetzt mittlerweile halt vegan sind, einfach weil es dann doch tiefer resoniert. Ich glaube, wenn man sich öfters damit beschäftigt und hier und da mal was schnabuliert und eben vielleicht auch mal eine Doku guckt. Ich finde ja auch, das ist super wichtig, einfach das Bewusstsein zu haben und das Wissen zu haben, was da eigentlich draußen passiert. Und wenn du dich dann immer noch dafür entscheidest, anders zu konsumieren, ist das auch fein und das ist ja dann in Integrität mit deinen Werten, aber einfach ja, nicht die Augen zu verschließen, weil du sagst, ach, das schmeckt mir jetzt aber gut. Weil ich verspreche wirklich jedem da draußen, vegane Ernährung schmeckt mindestens genauso gut. Aber ja, deswegen, also zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube einfach ein generelles Bewusstsein, Achtsamkeit und ein besseres Gefühl, ja.
Das klingt auf jeden Fall gut. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du schon auch eine Naschkatze bist und in deinem Buch sind ja auch einige süße Rezepte, aber du verwendest da ja keinen normalen raffinierten Zucker, sondern nur Kokosblütenzucker und Datteln auch zum Teil oder Früchte. Mhm. Ernährst du dich jetzt auch komplett zuckerfrei?
Genau, auch da bin ich wieder bei der gesunden Balance. Ich würde sagen, schwer in der Zahl zu sagen, aber 95% sogar wahrscheinlich ja. Ich versuche wirklich raffinierten Zucker zu vermeiden, einfach weil ich glaube, dass es richtig ungesund für uns ist und es einfach gar nichts gibt. Ich habe das ganz, ganz schlimm damals gemerkt, als ich meine Pille nach 9 Jahren abgesetzt habe, also voll mit Hormonen war und dann gemerkt habe, wie sensibel meine Haut reagiert und vor allem Milchprodukte und aber eben als schlimmstes Produkt sozusagen raffinierter Zucker, da ist meine Haut halt wirklich so ausgebrochen. Ich hatte ganz schlimme Aknevorstufen und da habe ich halt einfach, das war so der erste Klickmoment, wo ich gemerkt habe, okay, unsere Ernährung, das, was wir in unseren Körper geben, ist eben ausschlaggebend für das, was auch wieder aus unserem Körper kommt, in wie wir uns fühlen, wie agil wir sind, aber halt eben genauso in wie frisch wir aussehen und wie klar unsere Haut vor allem dann eben auch ist in diesem Fall mit den Akneproblemen. Deswegen, da habe ich auf jeden Fall einen Riesenunterschied gemerkt und versuche deswegen raffinierten Zucker komplett zu vermeiden. Ganz selten. Auch da bin ich wieder bei meinem geliebten Franzbrötchen. Ich bin mir sicher, da ist raffinierter Zucker drin. Und das ist auch nicht vegan. Und das versuche ich auch nur ab und an mal zu schnabulieren und werde da vielleicht auch selber mal ein veganes Rezept kreieren. Das wird vielleicht Zeit. Aber bisher ist das zum Beispiel so mein Guilty Pleasure, dass ich weiß, okay, ganz selten, weiß ich nicht, ein, zwei Mal im Monat gehe ich und hole mir das und dann ist es auch in Ordnung. Und da jetzt auch nicht zu streng mit einem zu sein, aber mir schmeckt zum Beispiel auch einfach Kokosblütenzucker so viel besser, diese leichte Karamellnote. Ja. Und wenn ich weiß, okay, mir geht es damit auch körperlich besser, dann passt das irgendwie gut zusammen, ja. Und auch wie du sagst, Datteln sind mega. Es gibt so viele, also Ahornsirup auch. Bananen kann man super nehmen zum Süßen. Deswegen, da gibt es so viele tolle Alternativen, die mega schmecken und die sich besser anfühlen und die besser halt eben auch aussehen, wenn man denn empfindliche Haut hat oder ähnliches.
Ja, ich frage auch deshalb, weil ich versuche das auch gerade weitestgehend so auf raffinierten Zucker zu verzichten. Ich merke da nur manchmal selber, wenn ich mir sowas vornehme, auf Ernährung zu achten, da muss ich mich manchmal selber zügeln, nicht zu dogmatisch und strikt zu werden, weil es ja manchmal dann doch im Alltag oder gut, jetzt gerade kann man nicht so viel essen gehen, aber wenn man dann doch mal irgendwo eingeladen wird oder so, kann es ja dann nervig sein, dann immer zu sagen, nee, du, ich mache das jetzt gerade nicht. Wie schaffst du es da, so entspannt zu bleiben bei solchen Ernährungsfragen, dass da jetzt nicht so eine strikte Diät daraus wird?
Ich glaube, ich bin generell als Mensch einfach nicht exzessiv. Ich bin ganz gut darin, mich selber nicht zu reglementieren, zu streng zu sein. Und bei so Geschichten, wie du gerade meintest, wenn du unterwegs bist oder gerade auch, wenn du mal eingeladen wirst, kann man ja zum Beispiel was mitbringen. Also A, finde ich es auch in Ordnung, wenn du dann halt mal sagst, hey, easy, ich probiere das jetzt und ich esse das jetzt und es fühlt sich gerade gut an und ich weiß, dass ich es dann morgen nicht nochmal mache. Also ich glaube einfach zu wissen, dass du ja bewusst bist bei dem, was du gerade machst. Du bist ja achtsam in dem Moment, wo du schon sagst, okay, ich möchte es nicht essen und ich bin jetzt gerade sogar vielleicht zu streng mit mir. Ah, das heißt aber ja, dass ich dieses Bewusstsein habe. Und ich glaube, wenn du dann konsumierst, dann wirst du ja nicht unbedingt überkonsumieren. Und selbst wenn du sagst, oh Gott, jetzt hatte ich einen Monat, wo ich komplett ausgerastet bin und durchgedreht bin und komplett im weißen Zuckerschock war, so gefühlt. Und der Körper will das ja dann auch weiter und weiter. So, das ist ja auch echt süchtig machend. Und das ist ja auch das Problem an der ganzen Sache. Gut, dann kommt man ja früher oder später eh an den Punkt, wo man sagt, boah, jetzt habe ich es auf jeden Fall übertrieben, jetzt möchte ich nicht mehr. Jetzt habe ich richtig Lust auf grüne Säfte und Smoothie Bowls und lange Spaziergänge und weiß ich nicht. Also ich persönlich finde, man merkt dann ja oft irgendwann den Punkt, wo es ein bisschen zu drüber ist. Und das ist für mich auch okay, mal an diese Grenze zu gehen und zu sagen, boah, jetzt hatte ich mal ein paar Tage oder ein paar Wochen meinetwegen, wo es super unbalanciert war. Darin liegt ja auch die Balance, meiner Meinung nach. Aber da bin ich halt, wie gesagt, auch sehr entspannt. Und wenn man sowas vermeiden möchte, dann finde ich es eigentlich relativ easy. Ich bin ja auch echt viel gereist und wie gesagt, ich liebe meine süßen Sachen, mir einfach ein paar Sachen mitzunehmen. Also entweder was Kleines vorzubacken oder irgendwelche Bars zu machen oder es gibt ja auch mittlerweile halt eben echt gute, clean Produkte draußen. Da irgendwie vielleicht mal einen kleinen Snack einfach dabei zu haben, um so den kleinen Hunger oder die kleine Lust zu stillen. Und wenn du sagst, du bist irgendwo eingeladen, dann kann man ja immer sagen, hey, ich habe noch einen Kuchen gebacken oder ich bringe das und das mit. Und ich muss sagen, ich habe halt auch oft Leute bei mir und dementsprechend, wenn die zu mir kommen, wird ja eh einfach komplett vegan aufgetischt und eben dadurch dann auch ein bisschen inspiriert und ein bisschen motiviert und fruchtet auch schönerweise. Aber ja, also generell nicht so streng mit sich zu sein. Ich glaube, wir haben so viele Dinge, die wir nicht dürfen, die reglementiert sind im Leben generell, da darf man auch mit sich ein bisschen sanfter sein.
Ja, aber das ist ja schon bemerkenswert, dass du da so entspannt bist, weil du bist ja auch schon ganz lange im Model-Business und zumindest als außenstehende Person würde ich jetzt mal vermuten, dass man da schon auch mal mit jungen Mädchen oder Frauen zu tun hat, die offensichtlich eine Essstörung haben. Ich weiß nicht, ob du damit jemals konfrontiert warst oder ob das jemals auch irgendwie eine Gefahr bei dir war.
Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das ist ein schwieriges Business. Ich muss auch wirklich mal sagen, ich glaube, fast alle Menschen, die ich kenne, die so im Model-Business arbeiten als Models, egal ob männlich oder weiblich, sind mit die unsichersten Menschen, die ich kenne, was so absurd ist, weil so viele Leute natürlich zu denen hochschauen und naja, denken, wenn du in diesem Business tätig bist, bist du halt komplett in deiner Mitte und auch körperlich einfach und ja, in deinem Äußeren irgendwie super gefestigt und von dir überzeugt. Und weil du aber halt eben in diesem Business bist, was nur in dem Außen ist und wo du halt immer in Konkurrenz bist und wo du immer nur nach deinem Äußeren bewertet wirst und du kannst nicht für jeden Kunden immer passen. Natürlich wirst du auch nicht gebucht und natürlich gibt es Phasen, wo mal dein Typ mehr oder weniger gefragt ist. Da so ein bisschen bei dir zu bleiben, ist super schwer. Das war für mich auch auf jeden Fall ein Prozess. Zum Glück, sage ich jetzt mal, hatte ich nicht die Vision, dass ich top of the top werden will und jetzt irgendwie die verrückteste Karriere der Welt haben möchte und irgendwie diesen Anspruch von mir hatte, sondern ich wollte damals reisen, ich wollte damals Leute kennenlernen. Natürlich habe ich mich auch über gute Jobs gefreut und wollte damit Geld verdienen an der Seite. Aber es war jetzt nicht mein inner Calling, dass ich sage, okay, ich muss mich darin finden. Ich glaube, dann ist das Ganze noch schwieriger. Nichtsdestotrotz hast du von außen mega viel Druck. Also auch gerade Agenturen, da gibt es auch die ein oder andere. Ich war da bei einer, die sehr streng mit sowas umgegangen ist. Die sagen dir schon die ganze Zeit, dass du eigentlich schmaler sein musst. Also das ist so, weil ich jetzt aber zum Beispiel ich persönlich jemand bin, der nicht ganz spindeldürr ist, sondern der halt eben auch Kurven hat, Brüste, Popo. Und das ist halt in der Industrie gewollt, aber zu einem ganz, ganz kleinen Teil. Und da muss natürlich der Bauch immer perfekt flach sein. Und das tut schon viel mit dir, auf jeden Fall. Und deswegen muss ich sagen, bin ich auch extrem froh, dass ich mich über Social Media, über Instagram primär auch so ein bisschen von dem reinen Model-Business lösen konnte. Und das Model-Business als solches verändert sich ja gerade auch ein bisschen mehr, weil Leute, Frauen vor allem, die halt eben sehr klein gehalten wurden, die einfach in Schönheitsideale gezwängt wurden, jetzt über so viele Jahrzehnte, Hunderte, sich auftun und Body Positivity teilen und das eben auch über Social Media. Und da merkt man, dass jetzt halt eben mehr Typen und verschiedene Körperformen mehr gebucht werden. Deswegen, auch das löst sich gerade eben alles auf. Aber nichtsdestotrotz hatte ich, bevor das Ganze sich ausgelöst hat, halt eben schon langsam mein Instagram-Kanal, auf dem ich bisschen unabhängiger von den typischen Modelbuchungen arbeiten konnte und sich dann halt immer mehr rauskristallisiert hat, dass die Leute einen oder mich als Person buchen und nicht nur als reines Model, die dann quasi nur ein, ja, Kleiderständer ist sozusagen. Und darüber habe ich ein sehr viel schöneres, gesünderes Verhältnis auf jeden Fall auch zu mir, zu meinem Körper bekommen. Ich hatte glücklicherweise nie so ein verstörtes Verhältnis mit Essen, aber nichtsdestotrotz, ja, habe ich mich dann irgendwie zu Sport zwingen müssen oder gedacht so, ach ja gut, wenn ich das, dann muss ich irgendwie nochmal eine Runde drehen. Da war ich, wie gesagt, glücklicherweise nie so streng, weil ich jetzt auch nicht ganz so jung in dieses Business gerutscht bin und ja, wie gesagt, auch nicht mein Herz dafür geschlagen hat, so doll. Aber natürlich, also es macht trotzdem was mit allem. Und dann weg von diesem Druck zu sein, ist super wertvoll und hat mir echt viel Freiraum gegeben und viel Freiheit. Und diese Liebe, die ich halt immer zu essen hatte und die ich zum Glück auch nie abgelegt habe, die hat sich dann halt einfach nochmal transformiert sozusagen über diese Freiheit, wo ich wusste, okay, ich kann jetzt ein bisschen mehr machen, was ich möchte. Und das hat witzigerweise dann ohne diesen Druck viel mehr dazu gefunden, dass ich noch mehr in meiner Mitte war und den Sport überhaupt nicht mehr als Muss, sondern als Kann gesehen habe und darin, also in meiner Yoga-Praxis, aber auch beim Laufen irgendwie eine super schöne Freiheit und super schöne Verbundenheit zu meinem Körper gefunden habe und mit Essen ja sowieso einfach weiß, das ist so das Essentielle, was mir Spaß macht, was mir aber auch Endorphine ausschüttet, wenn ich es mache, wenn ich es dann aber auch esse und das kann gleichzeitig gesund sein. Also ich würde sagen, ich bin jetzt mindestens in genauso guter Shape, also genauso guter Figur, wie ich damals in den puren Modelzeiten sozusagen war. Und das ohne auf irgendwas zu verzichten. Einfach weil mein Mindset sich dazu nochmal geändert hat und weil ich halt nicht mehr diesen Druck von außen hatte. Und da geht es ganz, also anderen Mädels, die da vielleicht noch andere Ansprüche haben und tiefer, sage ich mal, in diesem wirklich High Fashion arbeiten, da geht es immer ganz anders zu. Also ich da... Ja, das ist halt Segen und Fluch zugleich. Ich glaube, wenn man ganz, ganz aktiv ist und ganz spindeldürst, dann ist dieses Model-Business damals halt irgendwie interessant gewesen. Aber sonst ist es für viele Leute schwierig. Und ich kenne viele Leute, die irgendwie Jojo-Effekte hatten und irgendwie 20, 30 Kilo zu- und abgenommen haben oder ja, halt einfach mental damit nicht klargekommen sind. Also es ist schon auch da nicht alles Gold, was glänzt. Es ist ganz wichtig, das irgendwie mal gesagt zu haben für das Business.
Ja, mich wundert das ehrlich gesagt auch gar nicht. Also manchmal kann ich es auch gar nicht verstehen, dass das für viele junge Mädchen so der Traumjob schlechthin ist, weil ich stelle mir das als Model oder auch als Schauspieler immer wahnsinnig hart vor, weil man sieht ja so als Außenstehender immer nur das Endergebnis, also dann den Film, wo man mitspielt oder die Kampagne, wo man dann fotografiert wurde. Aber was man ja nicht sieht, sind ja wahrscheinlich die Tausenden von Absagen, mit denen man dann ständig konfrontiert wird. Und also man muss sich ja als Model auch ständig immer überall anbieten und muss ja auch lernen, dann mit diesen ständigen Absagen klarzukommen, die ja bestimmt auch manchmal recht schroff sind.
Da bin ich komplett bei dir. Wichtiger Punkt, man sieht halt immer nur die wundervollen Momente, also die Sachen, die dann geklappt haben, die Erfolge, der nächste tolle Schritt und da ist ganz viel, ja, ganz viel Absage und Trauer dahinter, Hoffnung, die dann doch zerstört wird und halt eben vor allem dieses Gefühl, du bist nicht gut genug, gerade beim Modeln ein bisschen mehr noch als vielleicht beim Schauspielern, aber beim Schauspielern natürlich wahrscheinlich ähnlich, geht es ja nun mal extremst um dein Äußeres und ich glaube, das ist echt schwierig für viele Leute, damit klarzukommen, weil da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang zu dem Model-Thema gesagt habe. Du kannst nie für jeden Kunden und für jedes Projekt passen. Das wird niemals passieren. Das heißt, du wirst immer in einem Flow sein, wo es mal besser läuft und mal gar nicht läuft. Und vielleicht ist auch ein Markt, also jetzt zum Beispiel Deutschland als Markt, super gut für dich und ein anderer Markt funktioniert halt eben gar nicht. Und sich da halt eben auszuprobieren, das ist schon eine sehr spezielle Welt. Man muss, glaube ich, extrem lieben, doll im Mittelpunkt zu sein, aber auch extrem gefestigt in seiner Mitte sozusagen sein, dass einen das nicht so tangiert. Und oft sind es leider die Mädels, die richtig, richtig doll möchten, habe ich das Gefühl, die dann, wo es gar nicht so fruchtet und die, bei denen es ganz entspannt ist, da ergibt sich ganz viel und Job after Job, Job nach Job sozusagen. Also ja, das ist ist schwierig. Also ich habe auch viele Mädels, die mir dann schreiben und sagen, oh Gott, und ich will unbedingt mal modeln. Und ich rate denen jetzt nicht ab, dass es auf keinen Fall macht, aber ich gebe denen auf jeden Fall viele Gedankenanstöße, hoffentlich, um da einfach nochmal ein zweites und drittes Mal drüber nachzudenken, weil da ganz viel Unsicherheit auch mitschwingt und halt eben dieser Disconnect oft, gerade bei Modeln, den man halt nicht sieht, wenn man nur das Hochglanzmagazin und die Kampagne am Ende des Tages irgendwie sieht.
Ich glaube ja auch, dass es so also einerseits muss man diese Stärke haben, mit Absagen klarzukommen oder auch, wie du als Influencerin, sicherlich auch mal mit dem ein oder anderen negativen Kommentar irgendwie auf Social Media. Mhm. Was ich aber auch ganz interessant finde, und ich finde, darüber wird oft irgendwie gar nicht so viel geredet, ist, wie man eben auch mit sehr viel positiven Feedback umgehen kann. Also es ist natürlich jetzt nicht so das größte Problem. Es ist natürlich eigentlich erstmal schön. Aber ich weiß nicht, also mir geht es manchmal so, dass ich manchmal mit Komplimenten gar nicht umgehen kann und irgendwie gar nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Du gerade als Model hast ja bestimmt häufig schon Komplimente gehört zu deinem Äußeren. Wenn ich dir zum Beispiel sage, wow, du hast wirklich wahnsinnig wunderschöne Augenbrauen und eine ganz tolle Ausstrahlung, kannst du das dann einfach so annehmen oder ist da auch immer erstmal so ein, okay, ist jetzt erstmal unangenehm?
Schön, dass du auch das ansprichst, weil das war eine richtig große Reise. Also ich konnte es früher gar nicht annehmen. Ich habe dann direkt versucht, irgendwas zurückzugeben oder habe mich unwohl gefühlt und wusste dann gar nicht, was ich antworte. Also so wirklich dieses Kompliment, eine liebevolle Botschaft von jemandem anzunehmen, war ein Projekt auf jeden Fall für mich persönlich. Aber irgendwann habe ich mich mal länger damit auseinandergesetzt und wirklich einfach versucht, und das versuche ich jetzt immer noch, wenn jemand so was Wunderschönes sagt, das ganz tief in mein Herz einzuatmen, also wirklich das einfach anzunehmen, richtig zu spüren, zu danke, dass irgendwas Liebevolles von deinem Herzen zu mir quasi kommt, um mich dann wirklich nur dafür zu bedanken. Und dann kannst du immer noch im zweiten Schritt irgendwas Wunderschönes zurückgeben, aber ich glaube, oft sind wir auch sehr auf, wir wollen vielleicht auch gerade als Frauen, man möchte sehr motherly sein und dieses so doll im Fokus irgendwie stehen. Ich weiß auch nicht, da ist man schnell unangenehm mit, aber wirklich nur anzunehmen, receiving sozusagen. Ich glaube, das ist so eine wunderschöne Eigenschaft oder eine wunderschöne Fähigkeit, die man sich aber auf jeden Fall auch antrainieren kann. Weil wie gesagt, ich habe das früher ganz unangenehm empfunden und wusste gar nicht, was ich da antworten soll, wie ich damit umgehen soll. Und dann wirklich nur kurz innezuhalten, wirklich das aufzunehmen und sich zu bedanken bei dem anderen und das auch zu sehen. Wir sind ja auch sehr oft einfach sehr streng mit uns und sehr unverbunden. Und man neigt ja wirklich sehr schnell irgendwie zu sagen, was man nicht mag, was nicht schön ist, was nicht gut läuft, was noch nicht genauso ist, wie man das gerne an sich möchte. Und sagt sich aber ganz selten, was man wirklich an einem mag und vor allem liebt. Und ich habe dazu auch irgendwann mal bei Instagram einen kleinen Aufruf gemacht, wirklich, dass die Leute sich hinsetzen, sich einen kleinen Moment für sich nehmen, wirklich eine Mini-Achtsamkeitsübung und entweder laut aussprechen oder auch einfach nur für sich sagen, 3 bis 5 Dinge, die du wirklich an dir liebst. Können Charaktereigenschaften, äußerliche Dinge sein, also was auch immer da hochkommt. Und ich glaube, das ist sehr emotional, weil wir oft, glaube ich, nicht daran gewöhnt sind und überhaupt nicht in dieser Verbundenheit sind, uns selber Liebe zu schenken und uns selber zu lieben, wirklich in den wundervollen Aspekten von dir, aber genauso vielleicht in deinen Unsicherheiten oder in den Dingen, die du unterdrückst, weil die gehören ja genauso zu dir. Mhm. Und das war echt schön, da habe ich ganz schönes Feedback bekommen und das war für mich persönlich auch, bevor ich das geteilt habe, eine schöne kleine Aufgabe. Das hört sich jetzt vielleicht banaler an, als es ist, aber wenn man da wirklich mal tief in sich geht, muss auch nicht für jeden gleich sein, aber ich glaube oft, und wie gesagt, auch gerade Frauen vielleicht nochmal doller als Männer, nichtsdestotrotz kann das auch für beide Geschlechter gleich gelten, ja, neigen einfach dazu, sehr streng mit sich zu sein und sich sehr klein zu halten. Deswegen umso schöner, da so einen kleinen liebevollen Moment oder eine liebevolle Geste sich zu schenken, selbst wenn es nur der Gedanke ist.
Ja, ich merke auch voll oft, also ich koche selber auch recht viel und höre dann natürlich auch das ein oder andere Mal, wenn ich Freunde bekoche, wird dann eben auch mal das Essen gelobt. Also da kommt man dazu Komplimente. Und da weiß ich oft gar nicht, wie ich reagieren soll. Also da bin ich manchmal ganz unsicher und denke mir, naja, gut, das Essen schmeckt ja gut. Das bin ja nicht ich. Gut, ich habe es gemacht. Aber ich weiß halt immer gar nicht, ob ich mich bedanken soll oder das einfach nur so hinnehmen soll.
Auf jeden Fall bedanken. Ja. Interessant. Ja, aber guck mal, das ist ja eigentlich genau wieder der Punkt. Man hält sich halt so klein. Und ich meine, was ist Kochen? Das ist ja wirklich am Ende eine Kunst. Du wirst kreativ. Du mischst da wundervolle Zutaten zusammen mit so viel Liebe, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Gewürzen, verschiedenen Ölen. Also das, was du kreierst, ist ja wirklich eine ein kreativer Ausdruck von dir. Und für dich ist es vielleicht ganz natürlich, weil ja, mache ich halt immer. Aber es ist ja wirklich, wie andere Leute halt hingehen und sagen, ich male jetzt oder ich spiele Musik, zauberst du ja ein Gericht, was dann hoffentlich eine kleine Geschmacksexplosion ist für die Leute oder für dich selber auch natürlich. Und deswegen auf jeden Fall annehmen. Aber auch, ne, auch eine wunderschöne, wunderschöne Beobachtung zu sagen, oh Gott, ich kann es gar nicht richtig annehmen. Nein, deine Kunst, die du da machst, deine Kreation ist wundervoll. Leute sagen dir das aus dem Herzen, die genießen das, die haben da Endorphine, die ausgeschüttet werden, weil das so gut schmeckt. Auf jeden Fall annehmen. Vielen lieben Dank, freut mich total, schmeckt mir auch richtig gut. So, weiß ich, ist ein Prozess, aber ich bin mir sicher, das mundet fantastisch, was du da machst.
Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach ganz oft so, wenn man etwas gerne macht, dann fällt es einem eben auch leicht. Und dann kommt einem das aber gleichzeitig dann auch gar nicht so wie eine große Kunst vor, sondern man macht es ja eben einfach und es war ja gar kein großer Aufwand. Aber ja klar, das muss man dann öfter mal so sich auch selber mal bewusst machen.
Ja, und das war aber auch ein wunderschöner Punkt, den du gerade gesagt hast. Und zwar alles, was du gerne machst, alles, was aus dem Herzen kommt, was in einem Flow ist, was dir einfach Spaß bringt oder Freude bringt, Liebe bringt, das ist das, worin du eigentlich auch richtig gut aufgehst. Das muss nicht immer dein Job sein, das kann aber auch schnell dein Job werden. Aber vor allem ist es etwas, was einfach ganz natürlich ist und oft halt eben dann sehr gut ist. Also voll schön, auch das nochmal im Bewusstsein zu haben, so was bringt eigentlich wirklich mein Herzchen, meine Seele so richtig in Rage, in Freude und davon mehr zu machen. Und das ist bei uns zum Beispiel das Kochen, also wunderschön.
Ja, in deinem Buch geht es ja auch so ein bisschen um diese Themen Achtsamkeit und was für eine Morgenroutine du hast. Du schreibst ja auch, dass du so diese Dankbarkeitsübungen auch zum Beispiel machst, also notierst oder dir einfach bewusst machst, wofür du am Tag dankbar bist. Spielt bei dir auch so eine Schlafroutine eine Rolle? Also hast du dann auch eine Abendroutine?
Ehrlicherweise habe ich keine Abendroutine, weil ich super spät oft ins Bett gehe. Was ich tatsächlich versuche, ist, mein Handy auszumachen, mich selber gut abzuwaschen, nochmal einzuölen, also wirklich nochmal so dieses Verbundenheit mit mir, mit meinem Körper. Aber bei mir sind Abende immer sehr unterschiedlich. Deswegen habe ich persönlich eher halt den Fokus auf den Morgen, dass ich gut in den Tag und fokussiert in den Tag starte und vor allem erstmal nur mit meinem Input und nicht so viel Input von außen. Deswegen Handy zum Beispiel auch immer auf Flugmodus die ersten paar Momente oder Stunden am Morgen und halt eben so kleine Tools wie, wenn ich aufwache. Aber das kann man natürlich genauso zum Beispiel, wenn man zu Bett geht, machen, kleine Dankbarkeitsübungen einzubauen. Und sei es, dass du dir wirklich nur drei Sachen vor Augen führst, für die du heute dankbar bist. Es sind, also kann sein wie dein Atem, ein neuer Tag, das wundervolle Essen, was ich heute essen werde, dass die Sonne scheint, was auch immer das ist. Und genauso kann man das natürlich abends machen. Also ich weiß, dass man zum Beispiel, wenn man religiös ist, ja super oft abends betet. Ich finde das ein wunderschönes Tool. Man muss jetzt nicht beten, aber einfach so dieses Bewusstsein einmal zusammenzuholen und dankbar zu sein und dann vielleicht einen Wunsch zu äußern oder irgendetwas rauszuschicken, an was auch immer man glaubt, an die Erde, das Universum, Gott, was auch immer. Das ist zum Beispiel ein wundervolles, kraftvolles Tool. Was ich gerne mache, ist so eine ganz kleine Massage, vielleicht auch einfach eine Gesichtsmassage, wenn ich ein bisschen Öl auftrage am Abend und dann wirklich nur so ein bisschen Liebe dir selber schenken. Aber das kann für jeden natürlich auch was anderes sein. Aber einfach irgendwie am Tag ein paar achtsame Momente einbauen und das in einer Routine. Das klingt erstmal banal, aber das ist so unfassbar kraftvoll und transformierend. Also kann ich zumindest auf jeden Fall aus meinem eigenen Empfinden, meiner Erfahrung sprechen. Und ich kenne auch viele, die das über die Zeit gemacht haben. Und das ist wirklich, wirklich super, super schön. Ich weiß nicht, hast du eine kleine Abendroutine, irgendwas, was du abends machst, was man noch den Zuhörern mitgeben kann?
Nee, ich muss sagen, abends bin ich auch eher so, ja, weiß auch nicht, da schlafe ich tatsächlich einfach ein. Ich bin eher so ein Morgenmensch. Also ich habe mir jetzt in der Corona-Zeit jetzt gerade eher eine Morgenroutine angeeignet mit ein bisschen Sport morgens und in welcher Reihenfolge ich den Kaffee mache und danach kommt der Tee dran. So. Also eher morgens als abends.
Und merkst du dann einen Unterschied für dich, wenn du jetzt sagst Corona-Zeit? Das ist ja auch wahrscheinlich schon viele Monate so.
Ja, total. Also weil wir arbeiten gerade aktuell alle im Homeoffice und ich habe dann schon gemerkt, dass diese Routine, die man sonst eben hatte mit dem Arbeitsweg und so weiter und mit einem festen Zeitpunkt, wann die Arbeit dann anfängt und die Kollegen zu sehen, dass das einfach weggebrochen ist und das musste ich schon irgendwie durch irgendwas ersetzen. Weil wenn man dann einfach nur aufsteht und sich vor den PC setzt, das ist, ja, weiß ich. Also ich habe auch schon gemerkt, dass mir das dann ansonsten auf die Stimmung geschlagen hätte, dass ich irgendwie was anderes machen musste, um positiv in den Tag zu starten.
Schön. Ja, super, super schön zu hören.
Ich habe noch eine kleine persönliche Frage an dich. Du bist ja inzwischen auch verlobt, also auf jeden Fall Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Aber aktuell ist es ja so ein bisschen schwierig mit großen Feiern und Hochzeitsplanung. Habt ihr das erstmal auf Eis gelegt oder plant ihr trotzdem schon?
Nee, tatsächlich bin ich dabei. Es ist halt gerade alles so unsicher und man weiß nicht, mit wie vielen Leuten und wann und überhaupt, dass wir jetzt leider gesagt haben, wir fokussieren uns da erstmal nicht drauf. Wir haben schon ein, zwei, drei Ideen, was wir schön fänden. Also entweder eine richtig schöne, wie eine gemütliche Gartenparty. Also es hört sich jetzt so klein an, aber wirklich ganz gemütlich. Die Leute können barfuß kommen. Es sollen schöne Lichterketten überall hängen. Also wirklich ganz entspannt und bodenständig, würde ich sagen. Oder halt eben etwas Schönes im Süden zu buchen. Also so oder so, auf jeden Fall einfach einen engen Kreis, die wichtigsten Leute, Familie, Freunde um einen rum zu haben. Und ja, das Ganze soll halt, wie gesagt, eher wie ein wunderschönes Picknick sein in irgendeiner Form, als jetzt wie eine super gesetzte Hochzeit. Aber wann wir das machen, also ich hoffe in 22. Ich glaube aber auf keinen Fall mehr in diesem Jahr. Wir haben nämlich letztes Jahr, als wir uns verlobt haben, wirklich noch gedacht, das war halt genau vor Corona. Ach super, vielleicht kriegen wir das ja dieses Jahr noch hin. Und dann ist halt eben alles anders passiert. Und jetzt, ja, wo man halt eben nicht weiß, was morgen ist, ist mir das, glaube ich, auch zu stressig. Und ich würde irgendwie ungern darum groß umdisponieren müssen und Leute gegebenenfalls ausladen müssen oder Leute mit Masken da sitzen haben. Also es soll ja auch wirklich darum gehen, Liebe zu feiern und ausgelassen zu sein und ja, da halt eben nicht irgendwie eine komische Stimmung noch beischwingen zu haben. Deswegen glaube ich, wird das erstmal nichts.
Ja, geht mir lustigerweise auch ganz genauso. Also ich hoffe jetzt auch auf
Nein.
nächstes Jahr.
Aber auch in 2020 verlobt?
Ja, nee, das Jahr davor schon, ja.
19. Ja, gut. Und da habt ihr wahrscheinlich gedacht, du, nächstes Jahr wird alles super, dann machen wir das mit der Hochzeit. Und dann kam halt eben, aber gut, verlobt sein ist ja auch sehr schön.
Ja, die
Und
Vorfreude ist
dann
ja
wird
auch
alle.
schön.
Ja, wenn man dann irgendwann wieder mal normal ausgelassen feiern kann, ich glaube, da freuen sich alle doppelt und dreifach. Da wird es extra gute Stimmung geben.
Ja, das glaube ich auch. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Ich hätte zum Schluss noch eine Frage für alle, die vielleicht auch heute sich fragen, was sie denn irgendwie kochen sollen. Weißt du schon, was es bei dir heute zum Abendessen gibt?
Oh ja, und zwar werde ich selbstgemachtes Naan machen und
Oh.
wahrscheinlich so Curry, Buttercurry, Karotten dazu. Ich weiß noch nicht, was für anderes Gemüse, das habe ich mir noch nicht so überlegt, aber eine Naan-Variation. Und entweder gibt es das wie ein Pita-Brot quasi gefüllt. Finde ich auch immer gut. Das hat so einen Fastfood-Charakter, aber ich mache da halt nur leckere, schöne Veggies rein mit irgendeiner schönen Soße und ein paar Kernen und Nüssen. Oder ich werde das wie so eine Pizza flach ausbreiten und dann halt eben belegen. Das habe ich mir noch nicht so ganz überlegt.
Oh, ja, das klingt fantastisch. Jetzt kriege ich auch richtig Hunger.
Und bei dir? Hast du auch eine Idee?
Ich glaube, ich wollte tatsächlich ja relativ schlicht eine Blumenkohlsuppe machen. Ja.
Mm, super. Ja, okay, kann man auch nie was falsch machen mit. Ah, lecker. Ach, es hat mich sehr gefreut. Das war ein wundervolles Gespräch.
Ja, danke dir auch. Schön, dass du dabei warst.
Dann einen wundervollen Tag. Guten Hunger heute Abend.
Ja,
Bis
wünsche ich dir auch.
bald.
Bis dann.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.